Moin und herzlich willkommen zum IT-ist-alles-Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören!
Moin und herzlich willkommen zur 31. Folge von IT-ist-alles-das-Update. Guess who's back? Moin Julius.
Hallo, ich freue mich zurück zu sein. Endlich, nach 23 Folgen haben wir gerade gerechnet.
Hast du schon auf die Einladung gewartet?
Ich saß zu Hause, ich habe die ganze Zeit mit meinen Fingern auf dem Laptop gespielt und habe gesagt, wann ruft er endlich an? Und jetzt ist es soweit, endlich.
Jetzt ist es soweit, schön, dass du wieder da bist. Das dritte Mal schon nach Folge 1 und Folge 8 bist du zurück. Ja, sprechen wollen wir heute über Zero Trust.
Geiles Buzzword.
Ja, definitiv ist jetzt die Frage. Ne? Ist es ein Buzzword? Was steckt da eigentlich hinter? Weil ich habe es lange nur als Buzzword wahrgenommen, bis ich mich da mal ein bisschen hinter die Kulissen gewagt habe. Und heute hoffe ich, dass du mir noch viel mehr von hinter den Kulissen verrätst.
Schauen wir mal.
Erstmal für die Zuhörenden als kleine Einleitung. Zero Trust ist in der modernen IT eines der wichtigsten Sicherheitskonzepte. Die digitale Landschaft hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert. Cloud-Anwendungen, Remote-Arbeit, immer ausgeklügeltere Cyberangriffe. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können sich Unternehmen effektiv schützen? Und der Grundgedanke von Zero Trust ist, vertraue niemandem, überprüfe alles. Und ob sich ein Benutzer innerhalb oder außerhalb des Unternehmens befindet, jeder Zugriff wird überprüft, verifiziert und gegebenenfalls dann eingeschränkt. Habe ich auch schon wahrgenommen, als ich letztens im Urlaub war und mich aus Spanien einwählen wollte und dann gemerkt habe, geht nicht. Auslandszugriffe sind gesperrt und ich hatte in der IT nicht Bescheid gesagt, dass ich das machen wollte und dann ging es dementsprechend nicht. Aber erstmal als Einstieg, Zero Trust, Julius, was ist das überhaupt genau? Ich habe es jetzt so ein bisschen angerissen, du kannst mir sicherlich noch detaillierter sagen.
Ja, eigentlich hast du das meiste gesagt. Ich würde das Augenmerk vielleicht nochmal darauf legen, weil ich glaube, da ist die größte Verwechslungsgefahr, dass es sich wirklich um ein Konzept handelt. Also es ist keine Technologie, die man mal eben sich irgendwo einkauft bei Hersteller XY und dann sagt, so jetzt mache ich mal richtig Zero Trust, sondern es ist ein Sicherheitskonzept, was mit Sicherheit Technologien irgendwo beinhaltet und mit Sicherheit auch mehr als nur eine Technologie auf verschiedenen Basistechnologien vielleicht auch aufbauen kann. So wenn man jetzt mal auf Remote Access, wenn man auf Authentifizierung im Netzwerk guckt, wenn man vielleicht auch auf Privilegien, die man von einem Active Directory bekommt, guckt, das sind alles Technologien natürlich, die irgendwo angepasst werden müssen unter so einem größeren Sicherheitskonzept. Aber es ist eben nicht nur Technologie, weil damit gehen verschiedene Prozesse natürlich auch einher, die man ändert und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist da der Augenmerk drauf zu legen, dass es ein Konzept ist, womit man festlegt, dass man ständig überprüft und nicht einem Gerät oder einem Nutzer nach zum Beispiel einmaliger Authentifizierung strikt vertraut und sich frei durch alles bewegen lässt.
Okay, warum ist es denn so, dass so die klassischen Sicherheitsmodelle oder Konzepte, die es vor Zero Trust gab, dass die nicht mehr ausreichen?
Also ich glaube, der größte Wandel, und das ist etwas, was wir, glaube ich, die letzten Jahre immer wieder hören und vielleicht auch nicht mehr hören können, ist, dass sich unsere IT und auch vielleicht unsere Art zu arbeiten extrem geändert hat. Aber das ist nun mal Fakt, nicht zuletzt auch durch Corona, hat sich mit Sicherheit bei ganz vielen die Arbeitsweise verändert. Vielleicht jetzt auch gerade wieder mittlerweile im Umkehrschluss zurück. Aber es ist mit Sicherheit so, dass wir hybride Arbeitswege haben, von Remote, von wo auch immer, aus dem Büro, dass das auch flexibel hin und her geht. Das mit Sicherheit sich auch unsere IT-Infrastruktur verändert hat. Das klassische Datacenter, so wie es jeder früher hatte, im Keller oder in der Besenkammer, hat ausgedient vielleicht in einem gewissen Rahmen. Und es gibt hybride Szenarien oder vielleicht auch Cloud-Only-Szenarien auch dort, sodass man am Ende von verteilten Nutzern und verteilten Infrastrukturen spricht, die aber miteinander natürlich irgendwo sprechen müssen.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was sich so größtenteils geändert hat. Zusätzlich mit Sicherheit auch das ein oder andere Angriffsszenario von Angreifern, was ja durch zum Beispiel gestohlene Zugangsdaten und Co. natürlich auch immer und Access Broker vielleicht sehr ausgeweitet wurde.
Was sind Access Broker?
Access Broker sind am Ende des Tages welche, die nur den Zugang zu einem Unternehmen legen und dann den Zugang verkaufen an jemanden, der damit Schaden anrichten möchte.
Access as a Service. Du sagst, ich möchte von der Max Mustermann AG, möchte ich einen Zugang haben.
Ja, oder es gibt im Darknet für Max Mustermann AG einen Zugang, den man sich kaufen kann für, keine Ahnung, ein paar hundert Dollar. Und dann kann man gucken, was man damit Schönes gestalten kann.
Krass.
Und damit haben sich natürlich auch Angriffswege verändert.
Ja.
Und vielleicht auch Angriffsszenarien irgendwo, womit man dann natürlich irgendwann einen Nutzer, wenn jetzt diese Zugriffsrechte zum Beispiel verkauft wurden, irgendwann mal auch mal wieder überprüfen muss und nicht einfach darauf vertrauen kann, dass jetzt diese Zugangsdaten, die vor 4 Wochen sicher waren, immer noch sicher sind.
Und deswegen muss ich mich auch bei unserem System immer mal wieder authentifizieren mit meinem zweiten Faktor und sagen, ich bin es wirklich und nicht nur ein Passwort eingeben, sondern dann auch über meinen zweiten Faktor nochmal eine Zahl bestätigen.
Ja, MFA ist ein Teil von Zero Trust.
Okay. Ich habe jetzt wahrgenommen, auch letzte Woche wollte ich mich mit meinem iPad in was einloggen, in eins unserer Systeme. Das ging nicht, weil mein iPad nicht auf dem aktuellsten Stand war. Das ist, glaube ich, auch relativ neu. Da musste ich natürlich erstmal das Update fahren. Das dauert natürlich ein paar Minuten.
Ja.
Ist das auch Teil von Zero Trust, dieses Vorgehen?
Absolut. Also, okay. Was quasi hinter Zero Trust steckt, ist ja, also nicht darauf zu vertrauen, sondern es immer wieder zu verifizieren.
Und
dieses immer wieder das verifizieren, das muss man festlegen, was man verifizieren möchte. Jetzt kann das auf der einen Seite sein, so wie wir jetzt gerade hatten mit dem zweiten Faktor, deine Identität zu verifizieren. Auf der anderen Seite kann es dann sowas sein wie einen Gerätestatus, dass man sagen muss, okay, wenn dieses Gerät mit meinen vertrauenswürdigen Daten oder mit meiner Infrastruktur kommunizieren möchte, dann muss das auch compliant sein, also ein gewisses Maß an Sicherheit von sich aus mitbringen, um zum Beispiel die neuesten Updates drauf haben, vielleicht eine Endpoint-Security drauf sein, vielleicht ein Zertifikat, was auch immer. Und das führt dann alles zu einem Konstrukt, einem Konzept, dass man verschiedene Punkte hat, die man immer wieder verifiziert, um am Ende des Tages sagen zu können, das ist wirklich die Person mit dem Gerät und so weiter, was ich mir vorstelle.
Okay. Wir haben jetzt schon gesprochen über Identitätsdiebstahl und Access as a Service. Was ist auch so mit Ransomware und Phishing? Wie hilft Zero Trust da?
Ja, Phishing, das geben, glaube ich, immer noch viele Statistiken her, ist immer noch ein Großteil des Hauptangriffsvektors und Initiators von auch zum Beispiel Ransomware, aber auch verschiedenen anderen. Wenn man jetzt gerade auch auf aktuelle Entwicklungen guckt, im Bereich Spionage ist das zum Beispiel auch ein großes Thema, dass Phishing da immer noch genutzt wird und immer noch sehr verbreitet ist. Von daher ist Phishing natürlich etwas, um am Ende des Tages an Zugangsdaten zu kommen.
Ja.
Zugangsdaten haben wir gerade schon drüber gesprochen. Um das wieder in dem Zero Trust Konzept weiterzudenken, möchte man halt nicht, wenn Zugangsdaten verloren gehen, dann sind die verloren und man kann damit machen, was man will, sondern dass es wieder dauerhaft verifiziert wird, dass man vielleicht weitere Faktoren dahinter hat, die nicht einfach ein blindes Vertrauen geben auf jemand hat Zugangsdaten und das wird er schon sein.
Ja.
Also das ist der Zusammenhang in Richtung Phishing, wo Zero Trust natürlich am Ende des Tages hilft. Das heißt, auch wenn mal Zugangsdaten verloren gegangen sind durch Phishing, was immer passiert, kann ich sagen, bei jeglichen Unternehmen wird das immer mal wieder passieren, dass eine Mail-Security hat keine 100%, da wird immer mal eine Phishing-Mail durchrutschen und es wird immer mal einen User geben, egal wie gut man sie schult, die natürlich auch da draufklicken und vielleicht sogar im Zweifel ihre Zugangsdaten eingehen. Also brauche ich etwas für danach, Sicherheitsvorkehrungen, die es ermöglichen, dass man dann nicht quasi in den Brunnen fällt, sondern dass man vielleicht aufgefangen wird, bevor man reinfällt.
Ja.
Und Ransomware ist dann natürlich das Ergebnis von vielleicht Phishing oder von anderen Initiatoren von Angriffen. Das ist die Auswirkung hinten dran, wenn man so mag.
Okay, aber wenn der Schutz überwunden ist und Ransomware ist da im System, dann hilft Zero Trust auch nicht mehr, oder?
Ja, und das ist das Schöne an Zero Trust. Ich würde sagen, Zero Trust hat so ein bisschen dieses Klischee, dass es nur darauf guckt, auf Zugänge und vielleicht Access. Aber das sollte es eigentlich gar nicht sein.
Ja.
Weil Zero Trust kann auch nach einem initiierten Angriff, der vielleicht erfolgreich war über Phishing und Co., wo die Sicherheitsmechanismen am Anfang nicht gegriffen haben, irgendwo hinten rausgreifen, indem man sagt, okay, ein Endgerät jetzt, wenn du dann befallen bist vielleicht, hat vielleicht auch gar keine Rechte, um sich maximal lateral durch eine Infrastruktur zu bewegen, zu den kritischen Systemen zu kommen. Oder meine AD ist so konfiguriert, dass man nicht mal eben Domain-Administrator wird und Schaden anrichten kann. Das braucht man nämlich alles, um Ransomware am Ende vollumfänglich deployen zu können. Das funktioniert nicht mit einem sag ich jetzt mal, übernommenen Konto oder mit einem übernommenen Gerät. Ja, und das ist so dieses Schöne an Zero Trust, dass man das weiterdenken kann als nur von der externen Sicht und Zugänge von extern, sondern auch, wenn ein erfolgreicher Angriff vielleicht gestartet hat und man sich in diesem Unternehmen weiter verbreiten möchte.
Du hast ja eigentlich sehr umfassend jetzt schon erklärt, was Zero Trust ist. Was sind die 3 Kernprinzipien? Was macht es aus? So auf dem Punkt.
Ja, haben wir eigentlich auch schon so grob drüber gesprochen. Auf dem Punkt, an erster Stelle ist die Verifizierung, erstmal zu gucken, stimmt das eigentlich, was mir das Gerät oder der User da vorgibt?
Ja.
Und das ist ja der erste Einstieg, wo dann zum Beispiel auch sowas wie MFA oder die Gerätecompliance am Ende des Tages greift.
Ja.
Damit einher, nach einer Verifizierung, geht dann mit die Rechtevergabe, und da sprechen wir dann immer so ein bisschen von Least Privilege Access. Das heißt, dass man wirklich die Rechtevergabe so eindimensioniert, dass es der geringste, ja, möglichste Zugang, der auch benötigt wird, am Ende gewährleistet wird und der Nutzer auch nur wirklich dafür die Rechte hat, wofür er es quasi benötigt.
Ja.
Und dann ist, dass das, und das ist das Schöne an Zero Trust, dass es nicht statisch ist,
ja,
sondern dass es halt kontinuierlich immer wieder überwacht wird und es vielleicht auch Veränderungen da reingeben kann. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, du sitzt jetzt gerade hier in Osnabrück,
ja,
und in 2 Stunden meldet sich jemand aus USA an. Dann hast du dich vielleicht einmal authentifiziert von hier. Jetzt könnte man ja sagen, okay, kann er in 2 Stunden in die USA kommen?
Natürlich nicht.
Wahrscheinlich unrealistisch, ja, ist ein impossible travel. Und in dem Zuge, dass man das kontinuierlich überwacht, ist das überhaupt möglich, wenn du jetzt auch, oder wenn du jetzt ins Homeoffice gehst, dass man sagt, okay, der kommt jetzt von woanders her,
ja,
lass den mal nochmal authentifizieren.
Ja, ja, okay. Wer hat sich das eigentlich überlegt? Herr Trust wird es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein.
Herr Zero.
Herr Zero auch nicht.
Von Coca-Cola.
Ist das etwas, was einfach so entstanden ist im Zuge der Weiterentwicklung, auch der aktuellen Bedrohung? Oder gibt es da irgendein Mastermind, was sich das überlegt hat? Wie hat das Einzug gehalten in die moderne Cybersecurity?
Also Mastermind kenne ich auch nicht. Einen Herrn Zero Trust ist mir auch unbekannt. Ich glaube, das war geschuldet den, ja, enormen Herausforderungen, die vielleicht auch dann auf einmal, die wir ganz am Anfang diskutiert haben, die so plötzlich auf uns alle zukamen. So auf einmal Arbeiten von überall, Infrastrukturen von überall.
Ja.
Und auf einmal war man vor dem Problem, vor der Herausforderung, dass man vielleicht auch gerade durch diesen Wechsel, haben wir ja auch in der ganzen Zeit erlebt, viele Angriffe, erfolgreiche Angriffe hatte und man sich neue Schutzkonzepte überlegen muss.
Okay.
Und da kann man sagen, sind mittlerweile alle Hersteller entsprechend auch drauf gesprungen, wenn wir mal auf die Technologien gucken, aber auch alle Berater, die vielleicht diese Konzepte erarbeiten.
Okay. Wenn man jetzt als Unternehmen noch nicht auf Zero Trust umgestellt hat, das bei sich noch nicht implementiert hat, wo fängt man an? Wie aufwendig ist so eine Umstellung? Und welche Herausforderungen gibt es da gegebenenfalls auch bei der Implementierung? Was begegnet ihr da so?
Der Aufwand, würde ich sagen, steht und fällt mit dem Konzept, weil je nachdem, was man natürlich für Herausforderungen hat, es kann mal ganz unterschiedlich sein, wie man zum Beispiel auch remote arbeitet oder wie die Infrastruktur aussieht, kann das natürlich unterschiedliche Größen, Formen und Farben annehmen.
Wahrscheinlich auch abhängig davon, wie groß ist so die Systemlandschaft, ne?
Absolut. Und wie heterogen ist sie vielleicht auch an der Stelle. Man sollte sich ein Konzept machen, wie man damit vorgeht. Und je nachdem, wie das Konzept dann am Ende aussieht, auf Basis der Anforderungen, die man vielleicht selber hat und die Infrastruktur hat und so weiter, kann das schon ein größeres Projekt werden und auch ein Projekt mit sehr vielen Teilprojekten, weil, wie ich eben mal gesagt habe, es ist nicht mit einer Technologie an der Stelle getan. Und von daher ist das mit Sicherheit etwas, was nicht mit ganz, ganz wenig Aufwand vollumfänglich eingeführt ist, aber vielleicht mit wenig Aufwand man auch diese 80% erreichen kann, die man, von denen man immer so spricht. Gerade wenn man jetzt guckt, was sind wirklich, wir haben ja auch überhaupt Einfallstoren gesprochen, zum Beispiel mit Phishing und Co., dass man wirklich mal auf die, ja, besonders hohen Risiken guckt, die man vielleicht hat, wie man Opfer eines Cyberangriffs werden kann und sich vielleicht erstmal um das Eindämmen genau dieser kümmert, ne? Und wenn man jetzt mal nur diesen Scope von externen Zugängen nimmt, ist es vielleicht gar nicht so groß, diesen Aufwand mit einem MFA-Projekt mit, ja, sag ich mal, auch bedingten Zugängen mit Rechtevergaben dahinter gar nicht so kompliziert, das zu gestalten. Herausforderungen, hat sie auch nachgefragt, die sind mit Sicherheit da vorhanden, wo es auf der einen Seite diese heterogenen Technologien gibt, vielleicht auch Altsysteme. Wir haben das auch häufiger mal gesehen, wenn man irgendwelche alten Applikationen damit verheiraten möchte, weil wir reden ja von Least Privilege Access, also die geringsten Rechte zu vergeben.
Ja.
Das heißt, man muss die Applikationswelt ja auch mit reinnehmen, dass man zum Beispiel sagt, okay, der hat jetzt die Rechte, weil er von da und daher kommt mit dem und dem Gerät, nur auf diese eine Applikation zu greifen. Da muss man natürlich die Applikation auch mit in Scope nehmen. Das ist bei alten Applikationen manchmal schwieriger, dieses zu verheiraten als bei anderen. Und am Ende des Tages ist es ein Mindshift in der IT, aber auch bei den Mitarbeitern. Und man muss vielleicht genauso wie du dann festgestellt hat, oh, ich bin jetzt in Spanien. Da müsste es einen Prozess geben, dass ja. sich jemand dann auch entsprechend meldet und die Freigaben holt für etwas, was dann vielleicht normal ist.
Genau, wenn man sagt, ey, ich mache Vacation, bin 2 Wochen in Spanien, dass ja. man da auch entsprechend vernünftig drauf zugreifen kann.
Mitarbeiterschulen ist auch da wie immer ein Thema ja. Und vielleicht auch Verständnis dafür holen.
Und auch die Awareness dafür schaffen, dass es nun mal dazugehört, dass man sich häufiger mal verifizieren muss und dass es einfach sehr, sehr relevant ist dafür, dass wir sicher sind.
Absolut.
Und Mitarbeiter nicht davon genervt sind, was man natürlich ein bisschen auch verstehen kann, wenn man andauernd den zweiten Faktor bestätigen muss, aber es hat ja alles Sinn und Zweck. Und
man kann das intelligent einrichten. Das ist das
definitiv.
Gute. Also von daher.
Ist ja nicht dafür da, die Leute zu nerven.
Nein.
Gut, mega. Sehr guter Überblick über das Thema. Ich habe wieder mal viel von dir gelernt, Julius.
Danke.
Wie immer in den Folgen bisher mit dir. Danke, dass du da den Einblick gegeben hast.
Sehr gerne. Bis in 23 Folgen.
Ja. Dann mal gucken, über was wir dann reden. Alles klar. Euch danke fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald. Ciao,
Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.